Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa hier auf der Wüstewelle. Unsere heutige Sendung kommt aus unserem Studio in Hamburg mit Beiträgen aus der Fee. Hamburg Redaktion. Thema der Sendung: Shitstorms. Bei einem Shitstorm überrollt negative Kritik eine Person oder ein Unternehmen wie eine Lawine. In unserer Sendung zum Thema wollen wir den unterschiedlichen Aspekten auf den Grund gehen. Wie entstehen Shitstorms? Wie verändert ein Shitstorm das Leben von Privatpersonen oder die Wahrnehmung eines Unternehmens? Und welche Gegenmaßnahmen kann man ergreifen? Ich bin Jan Siemers und begleite euch durch die Sendung. Bevor es losgeht, kommt ein Song von AC/DC. Das waren AC/DC und der St. Pauli-Klassiker Hell's Bells. Aber jetzt zurück zum Thema. Der Duden definiert einen Shitstorm als Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets. Dabei geht es größtenteils um beleidigende Äußerungen der Nutzer sozialer Netzwerke wie Twitter, Facebook oder einzelner Blogs. Nicht nur Einzelpersonen können diesen Sturm auslösen. Auch Unternehmen sind nicht vor den Mechanismen dieser Hassspirale gefeit. Doch ab wann spricht man überhaupt von einem Shitstorm? Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Marie Bethke vom Journalismusinstitut der Universität Dortmund erklärt. Ein Beitrag von Robert Bugit.
Der eigentliche Begriff Shitstorm ist in dieser Form erst seit ca. 2009 in Deutschland aufgetaucht. Er geht einher mit der intensiveren Nutzung sozialer Netzwerke. Personen, Institutionen oder Unternehmen nutzen diese Plattformen oft, um schnell und scheinbar persönlich mit ihren Followern in Kontakt treten zu können.
Das ist auch erst einmal sehr positiv. Allerdings erhalten so auch Kritiker und Gegner die Möglichkeit, gleichberechtigt ihre Meinung schnell an ein großes Publikum abzusetzen.
Marie Bethke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der Universität Dortmund. Sie beobachtet die Entwicklung seit Jahren kritisch und untersucht dabei vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich solche Hassstürme verselbstständigen können. Trotz der vielen Vorteile, die diese Art der Kommunikation bietet, besteht gerade im Internet ein erhebliches Risiko schwerwiegender Imageschäden. Der Grund dafür ist eigentlich simpel.
Gespräche, die nicht nur einseitig funktionieren und ein Kommunikator, der nur eingeschränkt die Kontrolle ausüben kann, was über seine Plattform transportiert werden darf und was nicht. Ist die Büchse der Pandora dann einmal geöffnet, sagen wir in Form einer unwahren Behauptung, ist es oft schwer, sie wieder zu schließen.
Möchte man einen Shitstorm verstehen, sollte man zu seinem Ursprung zurückkehren. Denn nicht jeder Shitstorm gleicht dem anderen. Marie Bethke untersucht 4 Kategorien. Am Anfang steht der Auslöser der Krise. Dieser ist sehr vielfältig. Die Bandbreite reicht von gezielt platzierten Behauptungen eines Gegners bis zur eigenen Angreifbarmachung durch einen verunglückten Post. Als zweites muss man den Krisenverlauf beobachten. Wird der Beitrag in andere Netzwerke weiterverbreitet? Wie viele Personen reagieren auf den entsprechenden Absatz und vor allem wie? Dann, als drittes, muss der Hauptbestandteil des Sturms analysiert werden. Greifen die Hasspostings die Grundsubstanz der Einzelperson oder eines Unternehmens an oder geht es nur um einzelne Punkte?
Als letztes ist das Krisenmanagement wichtig. Welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung werden ergriffen? Beziehungsweise wurde überhaupt schon etwas unternommen, um den Shitstorm auszubremsen?
Grundsätzlich kann man sagen, niemand ist vor einem Shitstorm sicher. Es hat in der Vergangenheit viele Beispiele gegeben, bei denen solch ein Ereignis zu harten Konsequenzen geführt hat. Auch hier reicht die Bandbreite von sinkenden Umsatzzahlen von Produkten bis hin zu Morddrohungen gegen Einzelpersonen. Ist es erst einmal zum Shitstorm gekommen, ist es vor allem wichtig, eine klare Linie und Ruhe zu bewahren. Marie Bethke und das Journalistische Institut der Universität Dortmund beraten auch Unternehmen, die sich dagegen wehren wollen.
Als erstes sagen wir Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und auf gar keinen Fall sollte man die kritischen Kommentare einfach löschen.
Damit macht man es, so Marie Bethke, oft nur noch schlimmer und sich im Zweifelsfalle weiterhin angreifbar. Denn die Community vergisst nicht. Danach gibt es eine Art Erste-Hilfe-Checkliste. Nach der genauen Analyse des Shitstorms folgt die Vorbereitung einer Gegendarstellung. Hierbei muss vor allem die Kernbotschaft klar sein. Dieser Punkt ist vor allem in der Unternehmenskommunikation wichtig. Als letztes ist es auch nicht falsch, eigene Fehler zuzugeben. Häufig nimmt man Kritikern damit den Wind aus den Segeln, indem man sich die eigenen Schwächen zugesteht.
Mit guten Tipps ist häufig schon viel gewonnen. Nicht immer hat eine Gegenmaßnahme jedoch nachhaltigen Erfolg. Im Laufe der Sendung werden wir noch unterschiedliche Geschichten rund um das Thema Shitstorms hören. Hier auf der Wüstewelle bei Radio Mikro Europa. Davor aber noch ein Song von Depeche Mode. Reach out, touch faith. We'll be right back. Depeche Mode mit Personal Jesus. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüste Welle. Um die Nikon D850 zu vermarkten, hat der Konzern das Gerät von 32 Fotografen testen lassen. Zwar legt Nikon dabei Wert auf kulturelle Vielfalt, es sind Fotografen aus Ozeanien, den Namen Osten, Asien und Afrika vertreten, eine Fotografin sucht man jedoch vergeblich. Ein Shitstorm ließ da nicht lange auf sich warten. Auf Twitter ärgerten sich zahlreiche Nutzer darüber, dass Nikon keine einzige Frau für den Test engagierte. Das ließ Nikon nicht auf sich sitzen und veröffentlichte auf Twitter umgehend eine Stellungnahme. Wir entschuldigen uns für diesen unglücklichen Umstand, er reflektiert nicht unsere Wertschätzung für weibliche Fotografen und ihren großartigen Beitrag zur Fotografie, heißt es dort.
Das ist Mist, das kann nicht sein. Wieso? Ich meine, wir geben super viel Geld aus für Nikon, ja? Das muss man ja auch mal sagen. Wir arbeiten mit Nikon. Ich mache ständig Werbung für Nikon, weil ich immer gesagt habe, wie toll die Nikon ist und wie schön und weiblich und haptisch und was weiß ich. Und dann sowas.
Franziska Schädel ist nach dem Vorfall von der Marke Nikon enttäuscht. Sie ist Berufsfotografin und lebt in der Nähe von Hamburg. Sie hatte von dem Vorfall über Facebook erfahren. Nikon reagierte auf die Vorwürfe, indem das Unternehmen angab, zwar Fotografinnen angefragt zu haben, aber keine Frauen Zeit gehabt hätten, teilzunehmen. Das heizte die Kritik nur weiter an.
Als Reaktion hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass sie sagen, hey, ihr habt recht und es tut uns leid. Also einfach mal ein Eingeständnis von, okay, das ist irgendwie doof gelaufen und lasst es uns gemeinsam ändern. Ich hätte die Kamera auch gern getestet, so ist nicht.
Auch Marketingprofessorin Heike Jochims von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg bewertet das Handeln von Nikon als unglücklich. Sie erklärt, wie Unternehmen am besten auf Shitstorms reagieren sollten.
Grundsätzlich schnell reagieren, sehen, was passiert und auf demselben Medium reagieren und beschwichtigen. Also versuchen, den Shitstorm gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn es nur ein paar Steinchen sind, die ins Rollen geraten sind, kann man es eher noch aufhalten, als wenn dann tatsächlich die ganze Lawine runterdonnert.
Das britisch-amerikanische Tech-News-Portal Mashable reagierte ebenfalls auf die Nikon-Kampagne. Es forderte die Initiative Women Photograph dazu auf, 32 alternative Markenbotschafterinnen für Nikon vorzuschlagen. Innerhalb von 10 Minuten soll die Initiative 32 interessante Fotografinnen an Mashable übermittelt haben, hieß es. An diesem Beispiel wird eine Herausforderung deutlich, auf die sich Unternehmen zunehmend einstellen müssen. Sie haben durch die sozialen Medien kaum noch Kontrolle über das, was sie kommunizieren. Denn nicht nur sie kommunizieren im Netz mit vielen unterschiedlichen Menschen, die Menschen sprechen auch miteinander. Und zwar über Landesgrenzen und Zeitzonen hinweg.
Wichtig ist eben vor allem, versuchen die Kontrolle zu behalten oder auf jeden Fall im Auge zu haben, was da passiert. Das heißt, sobald ich in den sozialen Medien unterwegs bin, muss ich eben auch wissen, was da passiert. Also ich kann nicht einmal am Tag reingucken, was auf meinem Facebook-Account los ist oder auf meinem Twitter-Account oder in meinem YouTube-Kanal, sondern ich muss tatsächlich 24 Stunden das im Auge behalten, um dann eben auch schnellstmöglich immer darauf reagieren zu können.
Nikon soll aber auch intern Probleme mit der gerechten Repräsentation von Frauen haben, sagt Marketingprofessorin Jochims. Sie ist sich sicher, dass hinter der einseitigen Werbekampagne keine böse Absicht, sondern schlichtweg Unbedachtheit steckt.
Nikon ist ja nicht dafür bekannt, besonders frauenförderlich zu sein. Bei Nikon arbeiten 4,7% Frauen in Führungspositionen. Insgesamt ist die Mitarbeiterschaft von Nikon zu 85,4% männlich. Das spricht natürlich auch dafür, dass das Bewusstsein für die Gleichberechtigung da noch nicht besonders hoch ist. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es in dieser Werbekampagne so passiert ist.
Dass sich jemand in Zukunft keine Nikon-Kamera mehr kauft, nur weil er sich über die Werbung zur D850 aufgeregt hat, glaubt Heike Jochims nicht. Dafür sei die Marke einfach zu stark und der Shitstorm in diesem Fall zu klein.
Ich glaube nicht, dass sich die Wahrnehmung der Marke Nikon verändert durch diese eine Aktion. Wenn es eben eine Marke ist wie Primark, die nicht so stark ist und das auf die Marke abfährt, dann denke ich, wird es langfristig auch einen wirtschaftlichen Schaden haben.
Auch Fotografin Franziska Schädel glaubt nicht, dass Nikon generell frauenfeindlich ist. Ihrer Meinung nach muss das Unternehmen einfach daran arbeiten, Fotografinnen, die mit ihren Nikons arbeiten, mehr in den Fokus zu nehmen. Nur aufgrund der missglückten Kampagne, ihre Nikon-Kameras beiseite zu legen, kommt für sie deshalb nicht in Frage.
Die Nikons begleiten mich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und ich bin, ja, du mit denen, das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin halt sehr gebrieft auf die und wir sind ein Team. Und es ist natürlich schwierig, jetzt aus so einem Grund ein System beiseite zu legen, mit dem man sehr gut kann.
Johanna Felde über die Folgen des Shitstorms, den Kamerahersteller Nikon abbekommen hat, weil Nikon in einer Werbekampagne nur Männer berücksichtigt hatte. Wie Unternehmen auf Shitstorms reagieren können, hört ihr nach dem Song September von Earth, Wind and Fire.
Do you remember when I-
Das war der Gute-Laune-Klassiker September von Earth, Wind and Fire hier bei Radio Mikro Europa. Große und weitreichende Shitstorms sind in der Lage, das öffentliche Ansehen eines Unternehmens stark anzugreifen. Wie schnell und gravierend sich ein Shitstorm ausbreitet, hängt neben dem Auslöser auch vom Image des betroffenen Unternehmens ab. Auch die falsche Kommunikation während dieser Krise kann vieles verschlimmern. Um den Prestigeverlust möglichst gering zu halten, ist es deshalb entscheidend, dass Konzerne im Vorfeld und auch während eines Shitstorms bestimmte Schritte einleiten. Damit können sie dann rasch reagieren. Auch im Verlauf eines Shitstorms und in der Nachbereitung kann die richtige Kommunikation mit den Kunden und der Öffentlichkeit viel Schaden abwenden. Martin Fuchs ist Politikberater, Blogger und Speaker. Es gibt viele Gründe für die Öffentlichkeit, einen Shitstorm gegen große und kleine Konzerne zu starten. Wie weitreichend und gravierend dieser wird, hängt zu großen Teilen von der Öffentlichkeitsarbeit und der Vorbereitung der betroffenen Unternehmen ab. Die Art der Kommunikation mit Kritikern kann den Verlauf eines Shitstorms entscheidend beeinflussen. Gegenhalten oder Verständnis zeigen, aussitzen oder aktiv auf die Menschen zugehen. Die Auseinandersetzung mit einem möglichen Shitstorm fängt schon in der Vorbereitung an. Denn bestenfalls sollte ein Unternehmen auf einen Shitstorm vorbereitet sein. Hier sieht Martin Fuchs bereits ein Risiko.
Ich glaube, der Grundfehler, den Unternehmen machen, ist, dass sie nicht zum einen damit rechnen, dass es etwas gibt, das Menschen öffentlich kritisieren, was Unternehmen tun und dass sie dann einfach nicht vorbereitet sind, erstmal, wie man mit einer Krise umgeht. Eine Krise ist per se erstmal nichts Schlimmes. Eine Krise ist etwas, mit dem man umgehen kann. Und ich glaube, die größte Überforderung bei Unternehmen ist, dass sie einfach gar nicht wissen, welche Schritte jetzt zu gehen sind, wie der Krisenplan abgearbeitet werden muss, wer irgendwie zuständig ist, wie die Prozesse optimiert sind. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den Unternehmen machen.
Als ersten Schritt für die Vorbereitung auf einen möglichen Shitstorm sollte sich ein Unternehmen also schon für den Ernstfall rüsten. Martin Fuchs führt hier vier Vorkehrungen auf, die Unternehmen treffen können, um einen Shitstorm besser zu meistern.
Die allerwichtigste Vorkehrung ist erstmal, die Unternehmenskultur zu verändern. Gerade wenn ich mir große Unternehmen, Konzerne anschaue, die gibt es keine Fehlerkultur. Das heißt, immer wenn Fehler gemacht werden, ist es ein Riesenproblem. Leute kriegen keinen nächsten Karriereschritt, Leute kriegen Ärger innerhalb des Unternehmens und das muss quasi erstmal geändert werden.
So, dann gehe es ums richtige Monitoring.
Sie müssen wissen, was reden Menschen über Sie, was wird über Ihr Produkt erzählt, wo sind vielleicht auch die Schwächen und die Stärken meines Produktes, auch das zu wissen.
Der dritte Punkt betreffe den Krisenkommunikationsplan.
Wissen, wie sind die Prozesse, wer darf reden, an wer wird reportet, wer muss etwas freigeben, was denn rausgeht, muss es der Vorstandsvorsitzende sein, all das muss mal durchgespielt werden.
Sehr wichtig im Umgang mit Shitstorms sei Offenheit.
Und dass man da auch dann die Souveränität und Größe hat, auch diese Fehler zuzugestehen und auch transparent zu kommunizieren, okay, wir haben Fehler getan, wir werden jetzt daran arbeiten und werden auch die Öffentlichkeit und die Kunden immer weiter auch informieren über die Sachen, wie wir diesen Fehler abstellen werden. Auch das sehe ich bei ganz, ganz wenigen Unternehmen wirklich gut durchkommuniziert, sondern das ist ganz, ganz oft so, dass man versucht, das unter den Teppich zu kehren und das funktioniert im Jahr 2017 nicht mehr.
Aber natürlich kann auch trotz guter Vorbereitung ein Shitstorm eintreten. Dann sei es entscheidend, dass das betroffene Unternehmen einen Plan hat, nach dem es handeln kann. Die richtige Kommunikation mit den Kunden und der Öffentlichkeit sei essentiell. So gäbe es laut Fuchs mehrere Maßnahmen, die getroffen werden können, falls ein Shitstorm eintritt.
Es muss schnell reagiert werden. Das heißt, mit dieser konsequenten Offenheit, wie ich das nenne, muss halt dann auch relativ schnell auch schon kleine quasi Erkenntnisse, weil das ist meistens das Schwierigste in so einem Unternehmen, wenn irgendwas aufpoppt. Ein Problem muss erstmal intern recherchiert werden. Gibt es das Problem eigentlich? Wie schlimm ist das Problem? Wer ist daran beteiligt? Haben wir wirklich Mist gebaut? Waren es Zulieferer? Wer auch immer? Und das dauert manchmal Tage. Aber auch da schon quasi in dieser ersten Phase Shitstorms dann zu sagen, okay, wir sind dran und die Leuten dazu zeigen, dass man das nicht totschweigt.
Unternehmen können aus einem Shitstorm also auch gestärkt hervorgehen, wenn sie gut vorbereitet sind, die richtigen Schritte einleiten und aus Fehlern lernen. Noch einmal Martin Fuchs.
Kritik ist in der heutigen Zeit, würde ich denken, fast etwas sehr, sehr Wertvolles, weil es bedeutet, dass sich Kunden, Anspruchsgruppen, Stakeholder eines Unternehmens sehr aktiv mit Inhalten, mit den Produkten des Unternehmens auseinandersetzen. Und jede Kritik ist natürlich auch wiederum Ansporn und auch Impuls für Veränderungen, Produkte besser zu machen, Dienstleistungen besser zu machen. Und das ist eigentlich etwas sehr Wertvolles, wenn Kunden das quasi freiwillig sich Arbeit machen, sich hinsetzen, überlegen und dann quasi Feedback geben, dass es mehr wert als vielleicht eine hochbezahlte, teuer bezahlte Interviewgeschichte, die man mit Kunden macht oder Umfragen, die man in Auftrag gibt, wenn man dieses ganz ungekünstelte und unverstellte Feedback der Kunden bekommt.
Ich habe mit Martin Fuchs, Berater in Sachen Shitstorms, gesprochen. Hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Bevor wir zu unserem nächsten Beitrag kommen, erstmal ein Song von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot mit Bonnie and Clyde. Lassen wir uns entführen.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.
Ride a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Micro Europa.
Micro Europa.
Zu einem Shitstorm kann es schneller kommen, als einem lieb ist. Die Mehrheit der Menschen im Internet kann sich kaum vorstellen, wie es ist, so eine Welle an Hasskommentaren abzubekommen. Dennoch gibt es Leute, die den Hass gerne auf sich ziehen und davon sogar leben. Andere versuchen, einen Shitstorm gezielt auf eine Person oder ein Unternehmen zu lenken. Julian Kornacker vom Mikro-Europa-Studio Hamburg hat sich ein paar besonders krasse Fälle bei YouTube angeschaut. Die Einträge haben wir nachgesprochen, da sich die Beteiligten nicht im Interview äußern wollten.
YouTube ist die größte Plattform für Videos im Internet. Auf ihr kann jeder, der sich angemeldet hat, Videos hochladen und mit der Welt teilen. Aber auch ohne Anmeldung kann man YouTube nutzen und zum Beispiel Videos anschauen. Bei einer unvorstellbaren Menge an Videos gibt es viele, die bei den Zuschauern nicht beliebt sind. In den Kommentaren werden die Macher beschimpft und mit Hasstiraden überschüttet.
Du wurdest bei deiner Geburt definitiv vor die Wand geschissen. Du bist so hässlich. Die schauen dir hinterher, weil du so fett bist.
Solche Sätze liest man, wenn man in die Kommentare unter eines der Videos des YouTubers Tanzverbot alias Kilian Heinrich schaut. Das Video heißt Alle Mädchen wollen mich und es dreht sich darum, dass der YouTuber nach seiner Auffassung ein Frauenheld ist. Die Kommentare zeigen, wie wenig die Zuschauer seine Meinung teilen. Beleidigungen der übelsten Art sind unter den Videos von Tanzverbot Standard. Auch im realen Leben bekommt Tanzverbot Hass zu spüren.
Ich rechtfertige mich nicht für meine Videos. In meiner alten Wohnung hatte ich weniger Probleme mit meinen Nachbarn. Wahrscheinlich muss ich mich heute wieder rechtfertigen für irgendwas, wenn ich rausgehe. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben, bin einfach nur down.
Mit dem Hass, den Kilian täglich zu spüren bekommt, finanziert er sein Leben. Alles begann mit seinem ersten Video Ende 2015. Dort sammelte Kilian schon fleißig Dislikes und Hasskommentare.
Oh mein Gott, du hättest besser wieder deine Videos so aufnehmen sollen. Wegen deinem hässlichen Gesicht ist mein Display kaputt. Hör auf mit YouTube, dreckiges Stück Scheiße.
Der gesammelte Hass seiner Zuschauer machte Tanzverbot berühmt und verhalf ihm dazu, von seinen Videos leben zu können. In einem Monat verdient er im Schnitt 3000 Euro. Damit der tägliche kleine Shitstorm nicht zu Ende geht, beleidigt Tanzverbot andere YouTuber in seinen Videos. Dadurch zieht der Betreiber zusätzlich zu seinen Zuschauern auch noch die Fans der anderen YouTuber auf seinen Kanal. Der Hass der Leute lässt die Kasse klingeln. Ein Shitstorm kann auch dazu genutzt werden, um Konkurrenten oder persönliche Gegner zu ruinieren. Ein aktueller Fall ist der Schlagabtausch zwischen dem kalifornischen Spieleentwickler Campo Santo und dem YouTuber PewDiePie. Zum Streit mit Felix Kjellberg alias PewDiePie äußert sich Sean Vennerman, der Mitbegründer des Entwicklerstudios Campo Santo, sichtlich verärgert auf Twitter.
Ich bin von diesem Kind genervt. Immer wieder bekommt er die Chance, mit dem, was wir geschaffen haben, Geld zu verdienen. Auch andere Entwickler fordern, dass ihm der Inhalt gestrichen wird, der ihn zum Millionär gemacht hat. Dennoch sind wir mitschuld. Ich bin mir sicher, dass wir aus den 5,7 Millionen Views, die PewDiePies Video hatte, Geld gemacht haben und das sollte uns zu denken geben.
Sean Vennerman, Mitbegründer vom Campo Santo Studio, trachtet laut eigenem Bekunden danach, den weltweit größten YouTuber Felix Kjellberg und seinen YouTube-Channel PewDiePie in seine Schranken zu weisen. Er schafft es immerhin, PewDiePie einen Copyright-Strike zu verpassen. Ein Copyright-Strike ist eine Art Abmahnung und bei 3 Strikes dieser Art löscht YouTube den betreffenden Kanal. Ein Super-GAU für jeden Betreiber. Der eigentliche Grund des Copyright-Strikes in Sachen PewDiePie war, dass Betreiber Felix Kjellberg wiederholt rassistische Äußerungen in einem Livestream, beispielsweise beim Spiel Players Unknown Battlegrounds, getätigt hatte. Und damit zog er die Wut von Campo Santo auf sich. PewDiePie äußerte sich daraufhin in seinem Video auf seinem YouTube-Kanal.
Man kann nicht einfach zurückgehen und alte Videos verbieten lassen. Es ist doch auch Quatsch zu sagen, hey, ihr dürft alle meine Artworks benutzen und dann benutzen es die Leute und anschließend picke ich einzelne raus und sage, ihr dürft es aber nicht benutzen und verklage sie auf der Grundlage des Urheberrechtsgesetzes. So ergibt das doch keinen Sinn.
Die Hoffnung des Entwicklerstudios Campo Santo war es, einen Stein ins Rollen zu bringen, der PewDiePie zu Fall bringen sollte. Doch der Shitstorm gegen ihn blieb aus. Statt dass sich die Fans gegen den YouTuber wandten, hinterließen sie auf der Spieleplattform Steam unzählige schlechte Bewertungen für das Spiel Firewatch, das von Campo Santo entwickelt worden war. PewDiePie hatte zu Firewatch ein sogenanntes Let's Play auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Dieses Let's Play kassierte den Copyright-Strike.
Julian Kornacker über 2 Varianten von Shitstorms auf der Online-Plattform YouTube. Das lassen wir uns nun erstmal auf der Zunge zergehen zum Song I Believe I'm Fine von Robin Schulz.
Need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the seams. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. The one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right. The question I ask you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving,
days. Remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right.
Ihr hört Radio Mikro Europa, Studio Hamburg, auf der Wüstewelle. Unser Thema heute: Shitstorms. Und die können auch in kleineren Szenen und Subkulturen auftreten, so wie jüngst innerhalb der Techno-Szene. Konstantin, ein Produzent und DJ vom Weimarer Techno-Kollektiv Geekling, hat sich sexistisch geäußert und dafür einen Hagel von Negativreaktionen abbekommen. Warum Sexismus gerade in der Techno-Szene nicht gut ankommt und was das für den DJ und sein Label bedeutet, hat Marie-Sophie Vorbot herausgefunden.
Eine Party, bei der einer der Geekling-DJs spielt, ist einfach mit nichts zu vergleichen. Der sphärische Sound, zugleich tief und dunkel, spricht Bereiche der Seele an, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Dieser spezielle Sound muss es wohl sein, der dem Künstlerkollektiv Geekling aus Weimar den Ruhm beschert, den es seit ein paar Jahren in der House- und Techno-Szene hat. Resident Advisor, die wichtigste Plattform der Szene, hat Geekling 2016 als Label des Jahres gewählt. Das ist schon eine ganz schöne Ehre. Und alle, die sich in Deutschland irgendwie mit House und Techno beschäftigen, schauen vielleicht sogar schon länger nach Weimar. So wie Stefan Lang. Er ist selber DJ und beschäftigt sich seit Jahren viel mit den Entwicklungen in der Szene.
Achso, hallo, ich bin Stefan. Ich studiere jetzt im dritten Semester hier in Weimar, bin dementsprechend seit einem Jahr hier. Und mache jetzt irgendwie auch schon länger Musik, sammel Platten. Ab und zu habe ich hier mal ein paar kleine Gigs und dementsprechend habe ich auch schon ein paar Leute hier in der Szene, also jetzt nicht direkt Geekling kennengelernt. Das ist halt, Weimar ist eine recht kleine Stadt und fernab vom Geekling-Label gibt es natürlich viele Leute, die was machen im Bereich House-Techno beziehungsweise generell im Nachtleben. Und es ist klein, muckelig und von daher, man kennt sich auf jeden Fall.
Dass Stefan die Leute von Geekling noch nicht getroffen hat, mag daran liegen, dass die alle Weimar inzwischen den Rücken gekehrt haben. Nur Konstantin ist noch in Weimar. Er hat Geekling damals mitbegründet und ist DJ und Produzent für das Label und kommt ziemlich gut rum in den Clubs der Welt. Viele haben bestimmt schon zu Konstantins Musik oder seinen DJ-Sets getanzt. Aber im Juni 2017 ist im Musikmagazin Groove ein gewisser Artikel über Konstantin erschienen. Und der hat seinen Ruf massiv beschadet.
Ich glaube, er hat sich diesbezüglich geäußert, dass irgendwie Frauen sich mehr behaupten müssen als Männer, wenn es ums DJing geht und da mehr Effort quasi reinstecken müssen, um beispielsweise den gleichen Erfolg zu haben wie letzten Endes Männer.
Ja, DJ Konstantin hat mit der Groove-Journalistin Laura Aha gesprochen. Und zwar über Geekling, deren Welttournee, die im Jahr 2017 stattfand und groß gehypt wurde, und halt eben auch über Frauen in der Techno-Szene. Und das waren nicht nur irgendwelche Äußerungen. Sondern, Stefan?
Das, was letzten Endes ans Tageslicht kam, waren anscheinend diverse chauvinistische bzw. sexistische Äußerungen seinerseits.
In dem Artikel heißt es zum Beispiel:
Konstantin begründet seinen Standpunkt mit pseudowissenschaftlichen Belegen für ein natürliches Machtstreben und Geltungsbedürfnis, das dem Mann von Natur aus inhärent sei. Folglich würden Frauen, die eine Karriere in dem von Männern dominierten DJ-Business anstrebten, ihre weiblichen Qualitäten verlieren und zusehends vermännlichen.
Derlei Aussagen sind kein Pappenstiel. Niemals. Aber warum das gerade innerhalb der Techno-Szene problematisch ist, erklärt uns Eckhard Knopke. Er ist Musiksoziologe und lehrt passenderweise an der Bauhaus-Universität zu Weimar. Konstantin saß aber in keinem seiner Seminare, um an dieser Stelle Verwirrung vorzubeugen. Eckhard Knopke.
Prinzipiell können wir ja davon ausgehen, dass die Techno-Szene wie auch andere Szenen allgemein verschiedene Gesinnungsgemeinschaften darstellen. Also man hat bestimmte Themen, auf die man sich fokussiert, auch bestimmte Werte, die man vertritt. Und diese Werte werden halt sehr hoch gehalten.
Auch politisch-historische Konstellationen spielen eine Rolle.
Die Techno-Szene ist ja gerade aufgrund eines ihrer Entstehungsherde in Berlin in den 1990er Jahren mit verbunden mit dem linken Spektrum, aus dem die Techno-Szene heraus entstanden ist. Und dadurch wurden Werte wie eben Toleranz, Gleichstellung etc. mit in diese Szene hineingebracht und auch als sehr hoch angesehen.
Die Techno-Szene ist also eine sehr offene Szene. Auf Techno-Partys kann jeder dabei sein. Egal ob schwul, lesbisch, queer, hetero oder einfach nur total verrückt. Die Partys sind ein Ort der Freiheit. Gerade deswegen gehen Techno-Liebhaber dorthin. Sie fühlen sich den Idealen der Szene verbunden. Also Gleichstellung, Toleranz, Weltoffenheit. Das kann auch Szene-Insider Stefan bestätigen.
Diese Szene steht einfach in gewisser Maße für Toleranz und christlich formuliert irgendwie für Nächstenliebe und dafür, dass man irgendwie andere Personen achtet. Und da sind, sage ich mal, sowohl chauvinistische als auch sexistische Äußerungen definitiv fehl am Platz.
Es wundert also nicht, dass die Szene auf Konstantins Aussagen in dem Artikel in der Groove ziemlich wütend reagiert hat. Genauer gesagt, es ist ein regelrechter Shitstorm gegen Konstantin entstanden. Wieso ist das passiert?
Wenn jetzt eine Figur aus einem Elitebereich, nämlich den Produzierenden, den Schaffenden, den Machenden in dieser Szene, plötzlich ein Statement abgibt, was gegen diese Werte spricht, also gegen diese Toleranz, in dem plötzlich gesagt wird, Frauen sind natürlicherweise keine guten DJs und das ist alles verfremdend und verfälschend, dass sie da gehypt werden und gefördert werden und es sollte anders sein. Also eine solche Aussage entspricht ja erstens gegen diese Werte und dadurch entsteht ja quasi als Reaktion der Szene das, was Sie gerade eben auch als Shitstorm bezeichnen.
Denn anders kann man das nicht nennen. Zig Kommentare erscheinen unter dem Post des Groove-Artikels bei Facebook. Weibliche Techno-DJs melden sich zu Wort, die wohl schon Ähnliches von Konstantin mitbekommen haben. Und andere Szenemedien und sogar etablierte Medien wie Spiegel Online haben dann was zu dem Thema geschrieben. Nach diesen ganzen massiven Reaktionen wurde das gesamte Giggling-Label bei einem Festival ausgeladen, bei dem sie spielen sollten. Zur Erinnerung, Giggling ist momentan eins der gefragtesten und angesehensten Techno-Labels überhaupt. Ist dieser steile Weg nach oben jetzt vorbei? Eckhard Knopp gedenkt.
Sie wurden von einem Festival ausgeladen und dementsprechend wurde ihnen auch ein bestimmter Status aberkannt, beziehungsweise wurden sie dementsprechend auch abgemahnt. Die Aussage wäre ja dementsprechend, nein, du gehörst nicht mehr zu dieser Szene, beziehungsweise du vertrittst nicht unsere Werte, deswegen darfst du nicht bei uns auf dem Festival auftreten. Das wäre also eine Exklusionsart. Könnte man auch sagen.
Ganz so krass ist es dann aber nicht gekommen. Die Giggling-DJs stehen immer noch in den wichtigsten Clubs der Welt an den Turntables und ihre Reputation als Musiker- und Künstlerkollektiv scheint relativ unbeschadet aus dem Shitstorm hervorgegangen zu sein. Stefan Lang fände es auch unfair, wenn das ganze Label wegen einer Einzelmeinung jetzt den Bach runterginge.
Da sind wir beim entscheidenden Punkt, dass man das irgendwie differenzieren muss. Wir haben auf der einen Seite die Kunst, was bei Giggling wirklich nicht nur die Musik, sondern auch die Installation und so weiter umfasst. Und dann natürlich die Person. Und klar, wenn er so ein Mindset hat, ist das irgendwie nicht tolerierbar. Aber man darf irgendwie nicht vergessen, dass es da noch was anderes gibt und dass auch in diesem ganzen Kollektiv nicht alle so ticken.
Die Bildkünstlerin Frauke und DJ Dustin aus dem Giggling-Kollektiv hatten sich nämlich auch schon im ursprünglichen Groove-Artikel von Konstantins Haltung distanziert. Und damit nach eigener Aussage für alle anderen gesprochen. Konstantin stehe mit dieser Meinung alleine. Im Nachhinein hat der übrigens geäußert, das alles sei nur schwarzer Humor gewesen. Richtig von seinen Aussagen distanziert hat er sich dabei aber nicht. Musiksoziologe Eckhard Knopke würde sich wünschen, dass die Sexismusdebatte durch die Szene nun weitergeführt wird und Anstöße folgen, um Werte wie Geschlechtergleichheit und Toleranz auch auf die Strukturen der Szene zu übertragen.
Die Werte sind ja meiner Meinung nach in der Szene noch vorhanden, beziehungsweise werden regelmäßig auch wieder aktualisiert und reproduziert. Was jetzt aber passiert ist, durch konstatieren ist, dass er durch seine Äußerungen, bewusst oder unbewusst, je nachdem, auf eine Struktur verwiesen hat, die in den Werten nicht wiedergefunden wird. Die Techno-Szene preist Toleranz an, aber scheinbar gibt es doch klare Hierarchien in der Szene, nämlich dahingehend, dass die Musikschaffenden, diejenigen, die Veranstaltungen organisieren etc., vorwiegend männlich sind. Was aber laut Wertesystem der Techno-Szene, was diesem Wertesystem einfach entgegensteht.
Es bleibt, auch Monate nach dem eigentlichen Shitstorm, noch offen, ob all diese Fragen von jetzt an verstärkt ausgehandelt und vorangetrieben werden. Die Szene hat die Möglichkeit, ihre Struktur neu zu definieren. Denn auch zum Sound von weiblichen DJs kann man großartig tanzen.
Das war Crystal Waters mit Gypsy Woman. Häufig treffen Shitstorm-Promis oder Unternehmen, seltener Privatpersonen. Eine von ihnen ist Hatice Insche. Sie ist Social-Media-Redakteurin bei Cosmo Radio Bremen und freie Journalistin, unter anderem beim Spiegel-Online-Ableger Bento. Hatice Insche sendete Anfang 2016 einen unüberlegten Tweet ab und erlebte in wenigen Tagen so viel Hass wie in ihrem ganzen Leben nicht.
Anti-deutsche Eselshure, du kommst in die Hölle. Du dumme Schlampe, ich würde dir die Zunge abbeißen, deine Augen mit Zement zukleben, deine Fotze von einem Elefanten vögeln lassen. Und am Sonntag gehörst du zurück in die Türkei, wo dir Erdogan vor seinem Frühstück in ein scheiß Maul schießt.
Es ist der 14. Januar, früher Abend. Hatice Inche aus Bremen schippert gerade mit Freunden über die Weser. Spaß haben, sich austauschen, ein paar Bier trinken. Eigentlich ist bei dieser Kohlfahrt alles wie immer. Abends, beim gemeinsamen Grünkohlessen, wirft sie einen Blick auf ihr Handy. Tausende Nachrichten voller Hass und Hetze ploppen auf ihrem Display auf. Sie sind alle an sie adressiert.
Jede Stunde kam diese Meldung bei mir aufgeploppt und jedes Mal ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich habe jedes Mal Angst bekommen. Das war so, oh Gott, was kommt da diesmal?
Die linksorientierte Journalistin Hatice hat einen großen Fehler gemacht. Einen Tag zuvor, am Freitag, den 13. Januar, starb der islamkritische Journalist Udo Ulfkotte. Hahaha, darauf ein Schnaps, kommentiert Hatice auf Twitter. Udo Ulfkotte wurde von vielen für seine Auftritte bei Pegida und seine fremdenfeindlichen Thesen über Flüchtlinge kritisiert. Hatice Inche war einer seiner größten Kritikerinnen.
Er hat nämlich 2001 gecheckt, Islambashing, das funktioniert ja sehr gut. Hat er angefangen da mit seinen Verschwörungstheorien, hat irgendwie so an dem Feindbild Islam in Deutschland, hat da auf jeden Fall sehr aktiv mitgewirkt. Und auch sehr erfolgreich. Für mich ist es ein sehr schlechter Mensch gewesen hier in Deutschland.
Ihren Tweet bereut sie trotzdem zutiefst. Über den Tod scherzt man nicht, schreibt sie einen Tag später auf ihrem eigenen Blog. Doch die Entschuldigung kommt zu spät.
Ich war inzwischen Thema Nummer 1 unter sämtlichen Nazi-Trollen. Die haben mich alle aufs Übelste beleidigt. Du kriegst irgendwie so eine ganz geballte Ladung Hass gegen dich.
Was Hatice durchlebt, ist ein Shitstorm. Sie hat tausende Nachrichten in ihrem Twitter-Postfach, unzählige hasserfüllte Tweets weisen auf ihren Fehltritt hin. Die ersten Online-Magazine berichten über ihren Tweet und Seiten mit großer Reichweite, wie der von Beatrix von Storch oder Frauke Petri, teilen Hatices Aussage und befeuern den Shitstorm. Kurze Zeit später schickt ihr die Polizei Bremen einen Brief. Die Familie Ulfkotte hat ein Ermittlungsverfahren gegen Hatice eingeleitet. Wegen Verunglimpfung auf das Andenken Verstorbener, Paragraph 189. Doch die Staatsanwaltschaft Bremen lässt die Anklage fallen.
Die Familie Ulfkotte, dass ich einen Brief von denen bekommen habe, kann ich nachvollziehen. Die haben mein Verständnis, die haben mein vollstes Verständnis, dass die Familie Ulfkotte sagt so, ey, das geht gar nicht, kann ich verstehen.
Der ungefilterte Hass, der ihr entgegenschlägt, kann Hatice weniger verstehen. Vielmehr noch, er macht sie wütend.
Man befindet sich in so einem Gefühlschaos. Man hat Trauer, Wut auf sich selbst, dass man überhaupt so einen dämlichen Tweet abgesetzt hat, aber auch Wut auf die Menschen.
Wut, weil sie sich fragt, wie man einem Menschen etwas schreiben kann wie:
Dein erbärmlicher Erzeuger hätte dich besser mal im Tempo entsorgen sollen, anstatt die Wichse in die Vagina einer Hure zu stecken.
Die machen mir auch einfach Angst, diese Menschen.
In wenigen Tagen bekommt Hatice mehr Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit zu spüren, als in ihrem ganzen Leben zuvor.
Diese 3-4 Tage des Shitstorms kommen mir schon so vor, als wenn das so 3 Wochen gehen würde. Du bist nicht imstande zu schlafen, du bist total unruhig, bist paranoid.
Im Zentrum der Hassbotschaften steht häufig nicht ihr Fehltritt, sondern ihre türkische Herkunft. Tagelang traut sie sich nicht mehr, Twitter zu öffnen, nur Freunde lesen ihre Nachrichten und kümmern sich um sie. Doch ein heftiger Shitstorm bleibt selten nur auf digitaler Ebene. Bei einem Fußballspiel bekommt sie Panik, jemand könne sie erkennen und vor dem Gebäude, in dem sie arbeitet, steht plötzlich ein Mann, der gegen ihre Tweets und gegen sie als Person demonstriert. Die Entscheidung, diesen Tweet über Ulfkotte abzusetzen, traf sie binnen Sekunden. Doch er sollte für Wochen Hatices Leben bestimmen.
Ich weiß ganz genau, dass du voll irgendwie im Fokus von vielen Menschen bist, in deren Fokus du nicht sein willst. Und du weißt ganz genau, ein Ausrutscher reicht, es geht wieder los.
Eine weitere Sache macht ihr Angst. Sie hat die Community von Ulfkotte völlig unterschätzt.
Für mich waren das immer nur so ein paar Menschen, die sich so seinen Verschwörungstheorien hingeben, essen. Sehr viele Menschen, die sich an Verschwörungstheorien hingeben und er wird halt wie so ein Gott geadelt.
Auch heute spürt sie noch Auswirkungen des Shitstorms. Sie twittert vorsichtiger, wird häufig darauf angesprochen und fürchtet sich vor dem Jahrestag im Januar. Aber sie hat keine Angst mehr und sie kann rückblickend auch eine positive Sache dieser Zeit sehen.
Ich habe gemerkt, ich habe einfach voll die wunderbaren Menschen im Leben. Ich habe aus ganz Deutschland habe ich irgendwie Support bekommen. Baut einen in dem Moment echt immens auf, dass du weißt, okay, egal, was da gerade passiert, du bist nicht allein.
Johanna Röhr sprach mit der Journalistin Hatice Inche über ihre Erfahrungen mit einem Shitstorm.
Cash rules everything around me. Cream gets the money. Dollar dollar bill, yo.
top side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wounds at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna tech now. Bam, move from the gate now.
Cash rules everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo.
It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world deep. A man with a dream, with plans to make cream, was fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. The court played me short, now I face incarceration, pacing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's your work? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and spray shots. All in a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. But shorty's running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted that what? The life is hectic.
Cash rules everything around me. Cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money, dollar, dollar bill.
Das war der Wu-Tang Clan mit dem Song Cream. Wir haben heute eine Menge über Shitstorms gehört. War was Interessantes für euch dabei? Wir hoffen doch. Damit möchte sich das Studio Hamburg von Radio Mikro Europa verabschieden. Die Autoren heute? Robert Bugitt, Johanna Felde, Julian Kornacker, Johanna Röhr, Jan Siemers und Marie-Sophie Vorbrot. An den Reglern heute für euch Philipp Kessling, Johanna Felde und Marie-Sophie Vorbrot. Redaktion hatte Ulrich Hegele. Ich bin Jan Siemers. Wenn ihr mehr über das Mikro Europa Studio in Hamburg erfahren möchtet, besucht uns auf www.fink.hamburg. Wir wünschen euch einen schönen Tag. In Hamburg sagt man Tschüss.
Thank you.